Es ist nicht weniger als ein Desaster.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es ist ein Desaster, was Marigold im Moment erlebt, an der Stelle, in der wir uns befinden, in dem Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam, in der Übersetzung von Monika Bark. Marigold ist ja bei den Eltern von Jack Rose. Erst musste sie feststellen, dass auch Grace eingeladen worden ist und dann in Sachen Alkohol völlig unerfahren säuft sie viel zu viel. Es ist ständig Party im Haus der Zahnärzte. Marigold fühlt sich völlig deplatziert. Keiner nimmt Notiz von ihr. Da beschließt sie, bloß weg. Und flieht über den Balkon. Sie möchte nach Marston Bungalow, nimmt erst den Bus, aber dann irrt sie mangels Geld zu Fuß durch die Gegend. Es ist dunkel, der Wind pfeift, Eisregen klatscht ihr ins Gesicht. Da kommt sie auf einmal in einem finsteren Park an und steht vor einem gespenstischen, verfallenen Haus, in dem Licht glimmt. Sie zieht an einem Glockenseil und erwartet eigentlich, dass das Haus zusammenstürzt. Aber die riesige Tür öffnet sich und da steht Terrapin.
Er sagte, ich war gerade am Übersetzen, komm rein. Ich sagte, aber ich dachte, du bist arm. Beide standen wir da, ließen die beiden Aussagen sacken, ließen sie in der Luft hängen, um später nochmal draufzuschauen, wie auf einen Merkzettel. Wie Paulas großer Block über ihrem Telefon, auf dem das Wort Notizen und Memos stand. Die Öllampe flammte auf und ein Windstoß schob mich zu ihm in die Halle hinein. Er stand da und betrachtete mich mit äußerst ernstem Blick. Mit seinen schlaffen blonden Haaren, den hageren Wangenknochen, den runden, großen, blauen Augen. Ich bemerkte, wie hochgewachsen er war. Die immense Länge seiner Beine in einer schwarzen, samtartigen Hose, seinen langen, dünnen Oberkörper in einem weißen Rollkragenpullover. Und wieder dachte ich, er hat was von einem Clown. Einem ganz besonderen, fantastischen Clown. Er hatte auch noch was anderes. Etwas, das ich kaum aussprechen mochte, weil es überholt war. Eine Art anachronistisches Zitat, ein Kommentar, wie ihn mein liebster Uncle Edmund H. B. oder der alberne Puffy Coleman oder die elende Mrs. Gathering bemüht hätte. Er sah aus wie ein Gentleman. Da, aber es war nun mal so. Ob beim Schürfen von Uran in einem sibirischen Bergwerk, beim Stapfen durch Chinas kommunistische Reisfelder, beim Marschieren mit den Arbeitern und beim Schwenken der größten roten Fahne der Welt – ob auf einer schadhaften Straße mit einem dreckigen, geknoteten Taschentuch auf dem Kopf, Tom Terrapin würde immer aussehen wie ein Gentleman. Wie Robert Graves es von sich behauptete, wie George Orwell es nie sein wollte, wie Lancelot es in aller Unschuld war. Tom Terrapin war ganz der junge Lord, Herr des Herrenhauses. Ich dachte an den glatten, stecknadeläugigen Jack Rose, zurückgelehnt im rosa Plüsch, die Stimme fast im Sofapolster. Jack Rose, die Antwort auf das Gebet holder Jungfrauen. Jack Rose, dann doch kein Bewohner der Insel Charlotte. Oh Gott, dachte ich, ich habe die beiden die ganze Zeit verwechselt. Er sagte, und wie war die große Landpartie? Ich blinzelte hinter meiner trüben Brille. Im noblen Haus Rose? Ich dachte, du wolltest ein paar Tage auf die Jagd gehen. Sind wir nicht, sagte ich. Es wurde Bridge gespielt, sagte ich. Und getrunken. Sie waren Zahnärzte. Sie sind fürs Erhängen. Du bist ganz schön nass geworden. Ich sah nach unten und stellte fest, dass ich wirklich so nass war, dass das Wasser aus meinen Schuhen lief und auf dem schmutzigen Marmorboden eine Pfütze hinterließ. Der Boden erstreckte sich sehr weit. Und genau wie draußen die Terrasse hatte er ein Schachbrettmuster, wenn auch aus riesigen Marmorquadraten. Etwa 15 Meter weiter hinten führte eine sehr abgenutzte, aber wunderschöne Treppe nach oben, teilte sich dort in zwei Hälften und bildete eine umlaufende Galerie. In der Wand entlang der Treppe waren Nischen eingelassen, teils mit Statuen darin. Und neben meinem Ellbogen stand eine kaputte Säule mit der Büste eines römischen Aristokraten ohne Nase. Am Fuß der Treppe war ein dickes Motorrad aufgebockt, darunter auf sauberem Zeitungspapier Ersatzteile und Werkzeug, sehr ordentlich arrangiert. Das Haus war eiskalt. So kalt, dass wir Atemwolken vor dem Mund hatten, wie zwei arktische Drachen. Er fragte: »Was zum Teufel machst du hier?« Und noch immer starrte er mich an, hielt die Lampe tiefer, sodass seine Wangenknochen verdunkelt wurden und seine lange, schmale Nase ihm etwas Hochmütiges gab, das an Sir Walter Raleigh oder Mr. Chu En Lai erinnerte. Und ich kam mir sofort wie ein Bauerntrampel vor. Und wieder wie ein Trottel und nass und lächerlich und hässlich, hier vor dem Regen Zuflucht gesucht zu haben. »Ich bin eigentlich nur gekommen, um mit einer gewissen Mrs. Deering zu sprechen«, sagte ich geziert, und ich zitterte in meinem durchnässten Mantel und mir wurde immer kälter. »Mrs. Deering? Mrs. Deering?« Er wirkte völlig fassungslos. »Kennst du Mrs. Deering?« »Ja.« »Sie meinte, wenn ich in Schwierigkeiten sei?« »Bist du das?« »Wann hat sie das denn gesagt?« »Ich habe sie kennengelernt im Bus. Sie hat gesagt, ich sehe bekümmert aus und wenn ich irgendwie in Schwierigkeiten wäre...« »Mrs. Deering, sie ist die Haushälterin, sie ist grauenhaft.« »Fand ich auch. Aber sie sagte, sie wohnt in Marston Hall und ich dachte, es sei ein Anwesen oder ein Wohnblock und ich könnte jemanden fragen. Der Name Deering ist ja nicht sehr verbreitet«, fügte ich matt hinzu. »Aber was wolltest du von ihr?« »Mir Geld leihen für die Heimfahrt?« »Mrs. Deering?« »Ja, die Hälfte der Strecke hatte ich geschafft, nach Marston Bungalow. Aber dann ist mir das Geld ausgegangen. Ich hatte nur noch 5 Pence. Es reichte soeben, um bis hierher zu kommen. Ich wusste nichts von dir, also denk nicht...« »Ich bin nämlich abgehauen. Ich bin von den Roses abgehauen. Ich konnte da nicht mehr bleiben. Sie waren schrecklich. So schrecklich.« »Jack und Grace.« »Grace war da?« »Ja.« »Jack hat sie auch eingeladen?« »Ja.« »Ohne dir was zu sagen?« »Ja.« »Dieser Arsch.« Ich begann zu weinen. »Ich bin aus dem Fenster geklettert«, sagte ich zwischen langen, entsetzlichen Schluchzern. »Ich habe mich vom Balkon in einen Strauch fallen lassen.« »Ich habe die Halskette meiner Mutter in einen Blumentopf geworfen. Wenn das die Freunde meiner Mutter waren, können sie sie behalten. Dann will ich sie nicht. Ich bin fertig mit meiner. Ich bin fertig mit Jack Rose.« heulte ich. Und Terrapin kam und packte mich am Ellbogen und führte mich, das heulende Elend, vorbei an den Grinling-Gibbons-Holzschnitzereien nach oben. Und dann ein Bild des Jammers durch den ersten eichengetäfelten Flur, ohne sich drum zu scheren, dass Mrs. Deering aus irgendeinem Schlupfloch hinter dem Fries hervorspringen könnte, und ebenso wenig, dass mich die leicht bekleideten Statuen vergangener Terrapins aus ihren Nischen mit verächtlicher Miene beäugten. »Na komm, Hase«, sagte Terrapin und drängte mich weiter. »Du musst dich aufwärmen und wieder zu dir kommen.« Wir marschierten noch ein Stockwerk höher und entlang einer weiteren endlosen Galerie. Es schien fast keine Möbel zu geben. Und es war so kalt wie in einem ungeheizten Museum im Januar am Nordpol. Noch immer weinte ich. Wir kamen an eine kleine Tür und er schob mich eine Wendeltreppe hinauf, bis ich plötzlich in einem sehr kleinen runden Raum stand mit Fensterschlitzen einmal ringsum und einem herrlichen elektrischen Kaminofen genau in der Mitte. Es war das Turmzimmer, in dem ich mir eingebildet hatte, Licht zu sehen. Und dieses Licht gab es wirklich. Eine nackte Glühlampe hing von der Decke der Turmspitze. »Zieh deine Sachen aus«, sagte Terrapin, knallte die Tür hinter sich zu und war weg. Von vereinzelten, mächtigen Schluchzern geschüttelt, wobei sie immer vereinzelter und in größeren Abständen kamen, begann ich widerstandslos, die Brille abzusetzen, Mantel, Kleid, Strumpfhose und Schuhe auszuziehen. Über einem Stuhl hing ein Handtuch und ich frottierte mir damit Beine, Hände und Haare. Es gab ein Eisenbett, sehr ordentlich gemacht, mit einer roten Wolldecke. Und ich nahm die Decke, wickelte mich mitsamt Füßen darin ein und zog sie mir, so gut es ging, über den Kopf. Ich hockte mich auf den einen Küchenstuhl, wie Old Mother Shipton, so dicht wie möglich vor den Ofen, umarmte mich selbst und stieß hin und wieder einen dicken Seufzer und Schluchzer aus. Terrapin kam zurück und sagte, »Oh Gott, hier, zieh das an.« Und dann war er wieder weg. Also legte ich irgendwann die Decke ab und schlüpfte in die Sachen, die er durch die Tür geworfen hatte. Das eine war ein langes, schwarzes Wollkleid mit schmalen Ärmeln und seltsam hochgeschlossenem Kragen, als wollte jemand bei der Französischen Revolution in der ersten Reihe sitzen. Und das andere war ein dickes, pelziges Etwas wie ein Kaminvorleger mit Ärmeln. Alles roch muffig, aber das Kleid war entzückend, weich und eng anliegend. Der Kaminvorleger war wunderbar weich und auch warm, und er fiel wie eine lebende, verführerische Haut. Ich saß auf dem Stuhl und ließ allmählich meine eiskalten Füße hervorschauen. Ich wackelte mit den Zehen und streckte sie vor dem elektrischen Ofen. Dann sah ich mich um. Es gab einen Holztisch, der sehr billig aussah, den einzelnen Küchenstuhl und das Eisenbett. Auf dem Tisch lagen Terrapins Bücher, ein Notizbuch, ein Schulheft, ein Griechisch-Wörterbuch und ein aufgeschlagenes Schulbuch mit einem Füller daneben. Auf dem Tisch befand sich eine kleine Schachtel Tintenpatronen und ein Wecker mit Messingglöckchen von Woolworth. Kein Teppich, keine Vorhänge und die Wände mit Rauputz verputzt. Hinter der Tür hingen ein paar Klamotten, seine Schuluniform und sein Hausschal. Am Fuß des Bettes stand eine hölzerne Truhe und darauf ein Glas Wasser und ein Apfel. Das war alles. Abgesehen vom Stromanschluss hätte es auch eine Mönchszelle sein können. Ein einsames und abgeschiedenes Nest, das einem Einsiedler oder Guru alle Ehre gemacht hätte. Ein Königreich des Geistes. Bis auf einen frappierenden Unterschied. Unter dem Dach des Türmchens, hoch über dem Licht, kreuzten sich zwei Balken mit Haken in zwei Reihen. Und an jedem Haken hingen Marionetten wie ein riesiger ledierter Blumenstrauß. Sie waren großartig, hatten lange Hände und hauchzarte Kleidchen und flache Hosen und abstehende Haare. Es gab Eselsköpfe und Sirenen und Kasperle und Harlekins und Senioras mit hohen Haarkämmen und Geister und Totenschädel und Hexen. Es gab Leute, die ich kannte. Es gab eine langhalsige, rotwangige Holländerpuppe mit aufgebauschten Haaren wie Paula. Es gab eine trottelige Puppe mit wackelnden Zähnen wie Puffy. Eine Puppe hatte eine goldfarbene Haarwolke und schwere, pinselartige Wimpern. Sie hingen da wie Bündel bunter, toter Vögel, regten sich leicht in der Luft, die in den oberen Regionen des Türmchens zirkulierte. Ähnlich wie die schlafenden, gefiederten Fische in den Riffs der fernen, warmen Ozeane sanft von der Strömung gewiegt werden. »Du siehst gut aus.« Terrapin hatte mir eine große Tasse Tomatensuppe aus der Dose gebracht und etwas Brot und Butter. »Das Schwarz«, sagte er. »Was?« Ich nahm die Tasse, starrte aber weiter nach oben unter die Decke. »In Schwarz. Das Schwarz steht dir fantastisch. Schwarzer Pelz, schwarzes Kleid, nasse Haare, leuchtende Wangen, lila Füße.« Ich steckte meine Füße unter das Kleid. Er lief im Kreis um mich herum. »Vielleicht baue ich eine Puppe von dir.« »Nein, danke«, sagte ich, riss mich los von den Höhen und trank meine Suppe. Ich fragte mich, warum es mich so freute, dass er es bisher nicht getan hatte. Ich fragte mich, warum ich mich nicht umgangen fühlte, weil ich, Bilge, mit meinem Froschgesicht und den drahtigen Haaren und Schildpattaugen nicht darunter war. »Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst.« »Hättest du aber können.« »Wie denn?« »Du hättest alles über mich wissen können. Wir haben unter einem Dach gewohnt. Nur du und ich und Paula und dein Vater. Jahrelang.« Ich sagte nichts. »Anfangs, Nach den ersten Ferien bin ich immer dageblieben und überall rumgestreunt. Ich hatte Angst, sagte ich. Du warst auf der anderen Seite. Das klingt ja, als wäre ich tot. Im Schattenreich. Naja, du hast ja kaum was gesagt. Du hast kaum gesprochen. Bist du nie drauf gekommen, dass ich, naja, dass ich es vielleicht nicht gewohnt war? Du warst selber nicht gerade gesprächig. Ich trank die wunderbare heiße Suppe. Immer wild zu Gange in diesem Swimmingpool. Du kamst mir jung vor, sagte ich. Es war eine höchst außergewöhnliche Erfahrung. Gehüllt in herrlich schwarzen Pelz, während die heiße, leuchtend orange Suppe durch meine Kehle rinnt, worauf sogar meine Zähne reagieren. Das kleine, runde Turmzimmer, die Ofenwärme, die die Papiermarionetten über meinem Kopf zum Schlingern und Wispern bringt. Es war alles extrem seltsam. Und ich sagte die Wahrheit, hielt nichts zurück. Ich war so furchtlos wie bei einem Selbstgespräch. Aber ich führte kein Gespräch mit mir selbst, sondern mit diesem lieben und heißgeliebten Jungen. Ich hatte das Gefühl, wir kennen uns in- und auswendig. Er warf sich aufs Bett und verschränkte die Hände hinterm Kopf, und ich beugte mich vor und sah mir die Arbeit auf dem Tisch an. Ich kann etwas Griechisch. Es sah nach Xenophon aus. Seine Schrift war wunderschön, groß, sehr gleichmäßig, geschwungen und schwarz. Ich fuhr mit dem Zeigefinger über die Seite und stützte mich mit den Füßen auf die Sprosse des Stuhls. »Wo bewirbst du dich?« »Jesus and Johns.« »Cambridge?« »Ja.« »Ich auch. Nächste Woche, genau wie du.« »Ja, ich weiß.« »Wenn ich genommen werde,« sagte ich, »ist nicht so einfach für ein Mädchen.« »Du wirst genommen. Du hast fantastische A-Levels.« Ich sah rüber zum Bett und betrachtete sein Profil. »Ich wusste gar nicht, dass du über meine A-Levels Bescheid weißt.« »Jedenfalls, es hängt sehr viel vom Interview ab. Oft werden Mädchen nicht mal zum Interview eingeladen.« »Du wirst schon eingeladen werden.« »Woher weißt du das?« »Weil du sehr gut bist.« »Schriftlich bin ich schlecht. In Englisch bin ich eine Null. Der Bewerbungsessay.« »Englisch, Bewerbungsessay.« »Ich weiß es, weil ich dich kenne. Ich kenne dich seit Jahren. Ich habe dich immer beobachtet.« »Ich kenne dich auch schon ewig«, sagte ich nach einer Weile. Ich bettete meinen Kopf auf seine Arbeit und rollte meine Stirn über den Xenophon. Beim Aufblicken meinte ich, im Augenwinkel etwas zu sehen, das Unbehagen in mir hervorrief. Aber es war sehr wichtig, fand ich, mich nicht darauf zu konzentrieren. Ich schlug die Hände vors Gesicht und sagte, »Terrapin, ich kenne dich wirklich.« »Ich habe jahrelang mit dir zusammen gewohnt«, sagte er. Ich sagte, »Erzähl.«
»Was?«
»Warum? Warum hast du nicht hier gewohnt und hast den Bus zur Schule genommen? Warum hast du bei uns gewohnt?« Es entstand eine sehr lange Pause und draußen heulte der Wind. Die Papiergeschöpfe über uns baumelten und flatterten vor sich hin.
»Mein Vater hat sich abgesetzt«, sagte er. »Das ist alles. Nichts Besonderes, nichts Ungewöhnliches. Sehr nachvollziehbar, wenn du meine Großmutter gekannt hättest.«
»Aber was hat denn deine Großmutter damit?«
»Sie hat auch hier gewohnt. Wir alle haben hier gewohnt. Mein Vater hatte kein Geld, er war ein Säufer. Er war Schauspieler.«
»Schauspieler? Hier, in Teesside?«
»Ja, er war bei den Pierrots.«
»Was sind denn Pierrots? Sind das nicht so Gnome?«
»Es waren Schauspieler, am Strand. Sie sind jeden Sommer hergekommen und haben ein Zelt aufgeschlagen. Vorne offen und mit einer Bühne und Klappstühlen für die Zuschauer. Es war ein großes Zelt. Es kostete Sixpence, um die Pierrots zu sehen. Mit Sitzplatz. Von außen konnte man umsonst zugucken, aber es gab einen sehr alten Pierrot, der hin und her rannte und die Leute ermahnte, entweder Eintritt zu zahlen oder nach Hause zu gehen. Die Stuhlreihen waren fast immer halb leer, aber vor dem Zelt stand immer eine große Menschenmenge.«
»Wieso wurde das Zelt nicht geschlossen?«
»Kein Geld.« Es war ein sehr altes Zelt. Fleckig und braun und mit Kordeln zusammengehalten. Die Klappstühle waren auch nicht die besten. Genau wie die Pierrots.
Was sind Pierrots?
Bühnenfiguren. Vorchristliche Symbole. Womöglich griechische Antike. Sie sind inzwischen ausgestorben, glaube ich.
Ich betrachtete die Seite mit der wundervollen Schrift und sagte, das heißt, dein Vater war eine Bühnenfigur, ein vorchristliches Symbol, womöglich griechische Antike?
Yep. So alt wie das Kasperltheater. Die haben dieselben Wurzeln.
Terrapin, bist du verrückt? Hast du deinen Vater denn jemals gesehen?
Yep, oft. Er hat mir viel erzählt. Von den Pierrots und der Bühne. Und vom Schauspiel. Und der Wichtigkeit, der fast gottgleichen Wichtigkeit des Schauspielers in der Gesellschaft. Er war lang und dünn, wie ich. Wenn er zurechtgemacht war, hatte er ein schwarz-weißes Kostüm mit rautenförmigen Flicken an. Und eine weiße Halskrause aus Satin. Und einen kleinen schwarzen Hut wie eine Kippa. Und angemalte Augenbrauen. Und zwei runde, rote Kreise auf den Wangen.
Sahen alle so aus?
Die Pierrots, ja.
Was haben sie gemacht?
Sie haben gesungen und getanzt und lustige Tricks aufgeführt. Es gab auch Mädchen als Pierrots in weißen Ballettröckchen und schwarz-seidenen Korsetts. Sie sangen Lieder wie When I Grow Too Old to Dream und Little Grey Home in the West. Ein anderer Pierrot hat im Hintergrund Klavier gespielt. Ein Klavier mit Kerzenhaltern. Es war kein sehr gutes Klavier. Ich glaube, über die Jahre war Sand reingekommen. Und bei rauer See war es kaum zu hören. Und es war oft windig und der Sand war überall und der Wind klappte die unbesetzten Klappstühle auf links und die Leute im Publikum mussten ihre Hüte festhalten oder ihre Köpfe mit Zeitungen schützen. Bei Regen flüchtete das Publikum und dann mussten so schnell wie möglich die Stühle eingesammelt und gestapelt und mit Planen zugedeckt werden. Und die Pierrots hörten auf zu singen und zu tanzen und gingen nach hinten und saßen auf Kisten und tranken Bier, bis der Regen vorbei war.
Hast du sie jemals gesehen?
Ja, einmal. Meine Großmutter hat's mir ewig nicht erlaubt. Naja, ewig wusste ich nicht mal, dass mein Vater einer war. Ich wusste nur, dass er eine Art Reisender war. Ich bekam immer Postkarten aus Torquay und Leatham St. Anne's und Brighton. Ich hab wohl gedacht, er sei Seemann. Dann kam er eines Tages nach Hause. Das war während der 2 Wochen, die er hier bei uns an den Stränden auftrat und sagte, »Na los, heute kommst du mal mit mir.« Er nahm mich mit an den Strand und setzte mich in die erste Reihe und ich durfte mich nicht vom Fleck rühren. Ich war wohl ungefähr 5. Ich saß also da, lange. Es war kein sehr schöner Tag und unter den Stühlen hatten sich Pfützen aus Meerwasser gebildet. Nach einer Ewigkeit fing der Klavierspieler an zu spielen und der Vorhang ging auf. Und auf der Bühne standen lauter schwarz-weiß gekleidete Leute mit roten Kreisen auf den Wangen und alle in hohen schwarzen Schuhen und sie steppten und gestikulierten. Sie sangen ein Lied namens I Want to Be Happy. Sehr laut, alle in einer Reihe und von hinten untergehakt, Bariton und alt. Sie waren so unglaublich selbstbewusst. Ich vergaß die Pfützen und den brennenden Sand auf meinen Beinen und den feuchten Klappstuhl. Und ich konnte mich gar nicht satt sehen. Und dann dämmerte mir ganz allmählich, dass der Schönste unter den Tänzern mein Vater war.
Hat es, sagte ich. Ich dachte scharf nach und war sehr durcheinander. Da sieht man wohl mal, was ich für ein selbstzentriertes Leben geführt hatte. Aber ein steppender Vater in schwarz-weißem Satin hatte so gar nichts mit meinem eigenen Vater zu tun. »Hat es dir gefallen?« Ich sagte es, nicht er.
»Ich war hingerissen«, sagte er. »Ich hatte noch nie etwas Schöneres gesehen.« Als es dann richtig zu schütten begann und das Publikum flüchtete, manche warfen dann Pennies oder Halfpennies in einen Beutel, den ihnen der alte Pierrot an einem Stock unter die Nase hielt, der immer die Trittbrettfahrer verscheuchte. Als die Musik aufhörte, sprang mein Vater von der Bühne, kam zu mir, packte mich an der Hand und ging mit mir ans feuchte, neblige Ufer. Er sang weiter. I want to be happy. Und der Wind blies ihm die weiße Krause ins Gesicht und er tanzte und hüpfte einfach immer weiter.
»Hört sich an«, sagte ich, »als wäre er wirklich happy gewesen.«
»Ich glaube, es war nur das Lied«, sagte Terrapin. »I want to be happy, but I can't be happy till I make you happy too.«
In Wirklichkeit hatte er ein sehr müdes Gesicht unter der Schminke. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, wie dünn das Kostüm aus der Nähe aussah und wie kalt seine Hände waren. Sie waren blau. Zwischen den Strophen holte er seinen Flachmann aus der Tasche und nahm einen Schluck Brandy.
»Konntest du... warst du alt genug, um ihm sagen zu können, wie toll du sie fandest, die Pierrots?«
»Eigentlich nicht. Ich glaub nicht. Er fragte mich aber, ob ich wüsste, wer er sei, und ich sagte nur, Daddy. Dann sagte er, ich bin Harlekin. Ich heiße Harlekin und ich bin sehr, sehr alt. Kannst du das sagen, Harlekin?«
Ich sagte, Harlekin.
Aber ich machte mir Sorgen, ich war noch keine 6, weil er meinte, er sei sehr alt, und ich sagte, musst du dann bald sterben? Und er sagte, niemals, 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 niemals. Und er tanzte einen sehr verrückten Tanz am Strand. Inzwischen hatten wir trotz des Regens einen Haufen Kinder angelockt und ein oder zwei Hunde. Da war ein alter Kerl mit weißem Bart, der immer am Strand unterwegs war und in seinem Handkarren Seekohle sammelte. Und da war ein Junge mit 2 Eseln. Sie alle standen rum und sahen meinem Vater zu.
»Ich wäre gestorben«, sagte ich.
Der Satz war mir rausgerutscht.
»Was?«
»Na ja, war dir das... na ja, nicht peinlich?«
»Ich war so stolz auf ihn«,
sagte Terrapin.
»Ich war so stolz auf ihn, als wäre er Gott.«
»Und dann?«, fragte ich.
»Ist er gestorben.«
»Aber...«
»Na ja, so war's halt. Als ich 10 war. Ich hatte ihn seit Ewigkeiten nicht gesehen. Er starb in Blackpool an einer Lungenentzündung. Nach seinem regulären Auftritt am Abend. Erst nach einer Ewigkeit haben wir davon erfahren.«
»Aber was war mit deiner Mutter?«
»Ach, die war da schon lange tot. Sie hat nie mit ihm zusammengelebt. Sie war verrückt. Sie hatte auch TB. Damals sind die Leute dran gestorben. TB macht einen sehr wild und sehr sexy. Und man stürzt sich in alles rein. So wie Keats. Sie war eine echte Plage, meine Mutter. Das waren viele damals. Es war die Mode. Sie war die romantische Heldin im alten Stil, meine Mutter. Eine kühne Jägerin.«
»Was?«
»Sie ist auf die Jagd gegangen. Fuchsjagd, zu Pferd.«
»Was, hier?«
»Hier in der Gegend. Sie hat hier gewohnt, im Herrenhaus. Ihre Familie hatte immer hier gewohnt. Seit der normannischen Eroberung. Sie war eine verrückte, inzüchtige Aristokratin, die ganz schnell zuschnappen konnte. Sie hat mich total gehasst.«
»Aber wie hat sie denn bloß... wie hat sie denn bloß deinen Vater kennengelernt?«
»Na, wie wohl? Am Strand. Sie galoppierte auf ihrem Schimmel durch die sprühende Gischt.«
»Ich wusste gar nicht, dass es am Strand Füchse gibt.«
Er sah mich komisch an. Sie war in dem Moment nicht auf der Jagd. Zumindest nicht nach Füchsen. Nur nach Romantik. Die hat sie auch gefunden.«
»Bei deinem Vater? Bei den Pierrots?«
»Genau.«
»Das glaube ich nicht.«
»Du hast meinen Vater nicht gesehen. Wie gesagt, es gab auf der ganzen Welt keinen schöneren Mann. Ich denke, er war damals auch noch kein Säufer.«
»Und dann haben sie geheiratet? Einfach so?«
»Einfach so. Vor dem nächstbesten Altar. Es war eine einzige Katastrophe.«
Ich sagte, »Ach, Terrapin, das tut mir so leid.« Inzwischen war ich zu ihm ins Bett gekrochen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt der Geschichte ich den Entschluss dazu gefasst hatte, aber so war's.
Sonja Beiswenger. Das war schon die 13. von insgesamt 17 Folgen aus Tage auf dem Land von Jane Gardam, übersetzt von Monika Bark. Die Lesung in voller Länge übrigens für Sie zu finden in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Verhandler des Europaparlaments und des Rats der Mitgliedsländer haben sich nun auf ein neues Zwischenziel bis 2040 geeinigt, das den Staaten mehr Spielraum lässt. Aus der Nachrichtenredaktion Janina Böhm.
Bis 2040 sollen 90% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als noch 1990. Grundsätzlich deckt sich das mit einem Vorschlag der EU-Kommission vom Juli. Allerdings wurde der im Detail deutlich abgeschwächt. So darf sich die EU auch 5 Prozentpunkte anrechnen, wenn sie die Treibhausgasemissionen nicht selbst verringert, sondern durch CO2-Zertifikate im Ausland. Außerdem sollen Treibstoffe nun erst ein Jahr später als geplant, also 2028, in den Handel mit Treibhausgaszertifikaten einbezogen werden.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich zu Neuwahlen bereit erklärt. Er reagiert damit auf Forderungen von US-Präsident